Herzlich willkommen auf der Podcast Ranch. Hallo Tanja.
Hi Sylvie.
So, wir haben ja die Follower gebeten, neue Themen zu schicken, weil wir ja schon gar nicht mehr wissen bei 150 Folgen. Ja, es sind mittlerweile 150, ich kann es kaum glauben, was wir noch erzählen sollen. Und es haben sich einige tatsächlich gemeldet. Ihr könnt es natürlich auch weiter tun, ja, Q&A ist, weil für das haben wir noch nicht genügend Fragen. Ich habe auch ein paar hier, auch als Sprachnachricht im Übrigen, ich habe was bekommen.
Sehr gut.
Aber es hat sich ein anderes Thema aufgetan, Tanja, und das darfst du jetzt erzählen.
Ja. Oh Gott, ja, es ging um psychische Krankheiten in Bezug auf Hundehaltung. Also jetzt nicht um Assistenzhunde, ja, die extra für psychisch Kranke ausgebildet wurden, sondern es geht um die ganz normalen Menschen, die eine psychische Erkrankung haben und einen ganz normalen Haushund. Und was das mit den Menschen macht, mit den Hunden, was das mit der Beziehung macht. Ob man das seinem Hundetrainer sagen sollte, ob man ihm es nicht sagen sollte, ja. Was passiert, wenn man es nicht sagt. Also es war auf jeden Fall... war das der Grundtenor. Und dann habe ich einen Aufruf gemacht. Und dann habe ich damit die Büchse der Pandora geöffnet.
Ja, weil und ich war im Stress in der Arbeit und habe die Büchse der Pandora zwar gesehen, aber gar nicht greifen können.
Genau, und ich weiß gar nicht, wie viel, aber es sind zwischen 50 und 60 Nachrichten gekommen. Ja. Also es sind deutlich mehr gekommen, privat an mich. Mhm. Und dann habe ich allen gesagt, es geht darum, eine Podcast-Reihe dazu zu machen. Und es macht nur Sinn, wenn sich Leute melden, die auch Bock haben, im Podcast darüber zu reden. Anonym, nicht anonym, teilanonym, komplett anonym, mit verzerrter Stimme, ohne, egal, ja.
Wir machen alles, genau.
Genau, und dann haben, sag das so nicht, oh Gott. Und dann.
Ich meinte, das mit der Stimme kann ich bearbeiten.
Und dann haben wir das, und dann habe ich die immer an die Podcast-Ranch verwiesen, weil auf meinem Privataccount am Tag zwischen 150 und 200 Privatnachrichten ankommen. Auch wenn ich nicht die Büchse der Pandora öffne. Und dann sind die Nachrichten halt innerhalb von 2 Tagen weg. Die verschwinden, die kriege ich auch, finde ich auch nicht mehr in dem Wust an Nachrichten.
Mm, ja.
Und deshalb habe ich die Leute halt gebeten, an die Podcast-Ranch direkt zu schreiben. Da habe ich irgendwie, da kommt nicht so viel an. Habe das dann alles so ein bisschen zum Durchsortieren. Auf jeden Fall hat das ziemlich gut eingeschlagen. Und wir haben gesagt, so als Teaser würden wir mal ein bisschen erzählen, was...
über uns.
Ja, über uns. Und ich kann da ja auch ein bisschen was dazu sagen, weil ich ja in der Zeit als Ayame so schwer krank war und dann auch gestorben ist. Ja, eine Zeit hatte, wo es mir richtig, richtig schlecht ging. Und das hat was mit meinen Hunden gemacht. Plus, ich mich ja auch im Dezember so ein bisschen rausgezogen habe aus der ganzen Social-Media-Geschichte und habe mich ja sehr rar gemacht. Wir haben den Podcast nicht mehr weitergemacht. Da ging es mir nämlich auch nicht wirklich gut. Und auch das hat was mit meinen Hunden gemacht. Und deshalb wollte ich das zum Anlass nehmen und mal so ein bisschen erzählen. Also ich habe das, glaube ich, in dem Trauer-Podcast mit Ines schon mal gesagt. Aber als es Ayame so schlecht ging und als ich die Nachricht von der Tierklinik bekommen habe, stand ich gerade mitten im Wald. Und dann habe ich mitten im Wald, ich wollte gerade loslaufen. Die Hunde waren ausgeladen, ich hatte mir gerade die Leine umgehängt, dann hat mein Handy geklingelt. Und dann hat mich der Arzt in der Tierklinik gebeten, ich möge bitte vorbeikommen, sie würden meinen Hund jetzt einschläfern. Und ich habe davor nie wirklich schlechte Nachrichten gekriegt. Ich habe auch nie wirklich gute Nachrichten gekriegt. Aber es hieß immer, wenn irgendwas passiert, dann würden sie sich melden. Somit hat mich das wirklich getroffen, wie ein Blitz beim Scheißen, sagt man, glaube ich, in Bayern. Ja.
Ach, jetzt muss ich wieder ab 18 machen, Tanja.
Oh, guck, dann wird es schon interessanter. Vielleicht ist es bei der Folge sowieso nicht so doof, wenn man die ab 18 macht.
Das ist richtig, ja. Mach mal.
Egal, auf jeden Fall hat es mich wirklich aus den Socken gehauen. Und dann habe ich kurz einen Heulkrampf gekriegt, ja. Hab meine Hunde eingesammelt, hab die ins Auto geschmissen und bin dann losgefahren Richtung Tierklinik, weil meine Panik war, dass die Vollpfosten diesen Hund einschläfern, ohne dass ich da bin.
Ja.
Und ich habe es auch in dem Trauer-Podcast erzählt, ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen.
Ja.
Zumindest hat sich mein Kreislauf verabschiedet. Ich habe das beim Fahren gemerkt. dass meine Finger taub werden, dass meine Hände taub werden und dann ist der Kopf auch taub geworden und dann habe ich angehalten, bin ausgestiegen und bin 2 Meter gelaufen und bin einfach umgekippt. Also ich bin einfach zusammengebrochen, ja.
Ja.
Zum Glück war das aber schon in der Straße, wo die Tierklinik ist. Es hätte ja auch random irgendwo in Lüneburg sein können, aber es war tatsächlich...
Ja, du hättest eigentlich gar nicht mehr Auto fahren sollen.
Dann, ja, aber ich hatte keine Wahl. Es war, mein Mann war nicht da. Es war an einem helllichten, weiß ich nicht, Dienstagmorgen, ja, wo auch alle normalen Leute arbeiten sind, ja. Mhm. Ich hätte auch gar nicht gewusst, wen ich anrufen soll.
Mhm. Ja.
Naja, auf jeden Fall, lange Rede, gar keinen Sinn, haben meine Hunde da natürlich krass drauf reagiert. Die haben das ja vom Auto aus gesehen, ja. Die haben die ganze Zeit gespürt, dass ich im Auto nur, ich möchte noch nicht mal geheult sagen, ja. Ich habe mich aufgelöst quasi in diesem Auto drin, ja. Mhm. Und die haben das ja alles aus zweiter Reihe mitgekriegt.
Mhm.
Und dann ging das ja so, wir haben die Eier mehr abgeholt. Ich wusste gar nicht, ob sie die Fahrt überlebt. Wir haben da ja noch eine Woche gekämpft um die Eiermeh. Wir lagen tagelang, stundenlang, dauernd am Boden bei Eiermeh. Die hing am Tropf. Es war ja 24-7, war das ja wie ein OP bei uns zu Hause, ja.
Ja, und du hast da viel selber gemacht, muss man auch
sagen. Ja, also wir haben alles selber gemacht eigentlich. Mhm. Das heißt, die Tierärztin kam immer vorbei. Wir haben sie phasenweise dann dahin getragen, ja. Also es war auf jeden Fall, Ausnahmezustand trifft es, glaube ich, nicht mal ansatzweise.
Ja.
Und die ganze Zeit waren die Hunde unfassbar zurückgenommen. Also du hast die nicht gemerkt, ja? Hm. Immer wenn irgendeiner mal rausgerannt ist, hat er dann so im Vorbeilaufen die Hunde mal kurz in den Garten gelassen, aber es war einfach gar keine Zeit, sich um irgendeinen der anderen Hunde zu kümmern, ja? Und die haben sich komplett rausgenommen aus der Nummer. Die haben Eiermeh in Ruhe gelassen, die haben uns in Ruhe gelassen, die haben gemerkt, dass da richtig die Scheiße am Dampfen ist, ja, sag ich jetzt mal so.
Ja.
Aber als Eiermeh dann tot war, oder gestorben ist und ich den nächsten Nervenzusammenbruch hatte, ja, und einfach komplett eskaliert bin,
ja,
ging das wieder nicht spurlos an den Hunden vorbei. Das hat man halt ganz deutlich gemerkt. Und die sind mir ja auch, also ich habe ja dann die ersten paar Tage gar nichts gemacht. Also wir sind dann an dem Tag, an dem Eiermeh gestorben ist, sind wir noch spazieren gegangen. Das weiß ich noch. Da war mein Mann aber auch dabei. Mhm. Da waren die Hunde total brav, aber da waren wir auch in der Görde, ja, im Wendland, da ist einfach, wir haben nichts getroffen, niemand getroffen, keine Menschen, keine Tiere, gar nichts, ja. Ja. Und danach habe ich aber klugerweise gesagt, ich gehe gar nicht spazieren und habe die dann ein paar Tage lang nur in den Garten gelassen. Und dann bin ich nach 5 oder 6 Tagen das erste Mal mit meiner Nachbarin mittags wieder spazieren gegangen. Und da muss ich aber so einen labilen Eindruck gemacht haben für meine Hunde, dass als mir ein Australian Shepherd entgegenkam, ja, der nur so sporadisch bei uns im Dorf wohnt. Also die wohnen auf dem letzten Haus auf dem Deich und er wollte wohl joggen gehen und hatte die Haustüre aufgemacht und der Hund lief schon mal vor, was natürlich auch nicht wirklich klug war, aber egal. Ja. Er war aber noch im Haus und hat sich angezogen und der Hund kam straight auf uns zu und ich konnte nichts machen. Ich habe es auch gar nicht probiert, ja. Ich habe nur einmal ganz kurz gesagt, bleib da. Das haben die natürlich ganz komplett ignoriert, weil ich war ja auch null in meiner Energie. Ja, ich war einfach, ich war ein Toastbrot, ja.
Ja.
Und dann hat Pepper beschlossen, das geht so nicht, das ist gefährlich fürs Rudel, ja, weil der Anführer einfach nicht angeführt hat und hat Pepper entschieden, das geht so nicht. Die kommt hier grad auf uns zu, hat zur Attacke geblasen, alle Hunde mitgezogen, Psyche durchgestartet, Yumi durchgestartet, Pepper durchgestartet, ja. Dann sind die zu dritt auf diesen Hund losgeschossen. Ja, na, der hat natürlich auch gebellt, als der auf uns zukam. Aber normalerweise würden die das nicht machen und ich könnte es halt stoppen, ja. Aber die sind zu dritt auf den Zug gerannt. Der hat Schiss gekriegt, weil damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, ja. Dann hat er umgedreht und ist nach Hause gelaufen. Und zwar komplett nach Hause. Das heißt, er ist durch die Haustüre durch an dem Besitzer vorbei. Und meine Hunde hinterher. Also Yumi und Psyche nicht, aber Pepper ist in das Haus rein und hat den eigenen Hund im Haus verdroschen.
Wow, okay.
Das ist schon peinlich.
Das ist extrem.
Ja.
Ja, aber man kann es natürlich auch nachvollziehen.
Ja, da hat die Pepper halt eine Entscheidung getroffen, wie so eine absolut. Pepper halt so eine Situation lösen würde.
Ja, genau.
Und das ist so ein bisschen, was ich oft bei Kunden erlebe, wenn die gar nicht führen. Mhm. Also wenn die Kunden die Hunde gar nicht führen, dann fangen Hunde an, das Rudel zu führen. Wie sie denken, dass man ein Rudel führt. Ja,
ja, da also hat die man Pepper, halt immer die Kompetenzen so gut verteilt, sage ich
genau.
mal.
Genau.
Ne?
Und die ja. Pepper, also die Pepper kann ja ein Rudel führen. Von ihrer Souveränität, von ihrer, wie sie also gemacht ist, von ihrer Struktur her und ja. Von ihrem Ego und von ihrem, wie sie sich fühlt. Also die stresst es ja nicht noch maximal. Natürlich ist es bei weitem weit weg von dem, wie ich mir wünschen würde, dass sie das Rudel führt. Aber die kann damit gut leben. Ja. Ich könnte damit nicht so gut leben, aber sie kann damit hervorragend leben. Wenn aber ja, wenn ein introvertierter Hund gezwungen wird, ein Rudel zu führen, dann sieht es schon mal ganz anders aus, ja. Das sind oft die Hunde, die so um sich beißen, die sehr schnell so ins unsicher aggressive nach vorne gehen, weil sie gar nicht wissen, wie man das überhaupt regeln soll.
Ja.
Dann werden sie gezwungen, was zu regeln, was eigentlich gar nicht liegt ihnen, ja, wo sie auch komplett mit überfordert sind. Pepper ist damit nicht überfordert, ja. Das ist, glaube ich, der große Unterschied.
Ja, weil es halt ein Führhund ist.
Richtig.
Also, ja. Ja.
Also die macht es halt zwar auf Pepper-Art, ja, wie gesagt, das deckt sich sehr wenig mit dem, wie ich mir es vorgestellt hätte,
ja.
aber die hat damit keine schlaflose Nächte und es macht mit der psychisch auch nichts, ja. Wenn ich aber das einer Saika aufbürden würde, ja, oder einem noch labileren, introvertierten Hund, ja, nee,
ja.
also ganz ehrlich, das fliegt ihr um die Ohren. Und das habe ich leider halt in meinem Kundenkreis oft. Und es sind dann ganz oft die Hunde, die nach außen hin sehr prollig und nach vorne gehen. Und wo die Leute sagen, ja, der pöbelt alle Hunde an. Und der tut und der pöbelt Menschen an. Und der ist so. Das sind meistens Hunde, die eigentlich nicht dazu geboren sind zu führen. Die dazu gezwungen werden, weil die Besitzer einfach gar nichts tun. Ja. Und dann sage ich den Leuten immer, naja, also ich sage es jetzt mal ein bisschen platt, ja, das ist auch nicht böse gemeint, aber der wohnt einfach mit zwei Idioten zusammen in seinen Augen, die nichts können, die nicht lebensfähig sind, ja. Und dann fängt der halt an, das Rudel zu führen und Entscheidungen zu treffen, weil er denkt, er muss euch schützen, weil er Angst hat, ihr überlebt nicht ohne ihn. Und da er nicht gut entscheiden kann, gegen was er schützen muss, schützt er vor allem, ja.
Ja, das ist dann schnell generalisiert. Also
richtig.
Halt jeder Reiz, der von außen kommt, ob das der Paketbote ist,
genau.
ob das der Australian Shepherd ist, genau, wird dann quasi als Gefahr eingestuft.
Genau, weil er damit rechnet. Und das sind auch Hunde, die sehr stark kontrollieren, die Menschen. Denen man auch nie erklärt hat, dass man im Haus nicht hinter denen herzulaufen hat. Ja? weil der Hund eigentlich denkt, dass du ohne ihn keine Minute überlebst. Ja? Deshalb rennt er auch den ganzen Tag hinter dir her und guckt, ob du noch lebst, ob du das hinkriegst. Ja?
Mhm.
Das macht aber einen unfassbaren Stress für diesen Hund, weil der nie abschaltet.
Ja, er ist ja quasi immer im Arbeitsmodus.
Im Dauereinsatz.
Genau. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich auch Hunde, die sich um sich selber Sorgen machen und deshalb hinterherrennen.
Ja.
So quasi, oh mein Gott, ich brauche Sicherheit. Wo ist meine Safe Space? Ne?
Klar, keine Gibt's Frage. Auch? Es gibt unterschiedliche Grundlagen, aber das erlebe ich halt ganz oft, dass das oft Hunde sind, die entweder gar nicht oder ganz schlecht geführt sind, wo die Besitzer einfach gar keine Führung übernehmen und dann nimmt der Hund, reißt es dann an sich, dann sind es oft die Hunde, die wirklich damit maßlos überfordert sind, ja.
Ja.
Naja, auf jeden Fall, ich kann das nachvollziehen. Wie gesagt, wenn es mir schlecht geht oder wenn es mir richtig schlecht geht oder in bestimmten Lebensphasen, geht es mir auch so. Dann fliegen auch mir meine Hunde um die Ohren, ja.
Ja.
Jetzt hatte ich das ja Ende des Jahres, Anfang diesen Jahres nochmal. Da ging es mir auch nicht wirklich gut. Da war ich bei dir im Coaching. Das kann man ja auch mal sagen, ja.
Ja, wenn du das erzählst, also ich, Datenschutz und so, weißt du.
Nein.
Aber wenn du es selber sagen möchtest, ja.
Und ich kann euch sagen, was die Silvi im Januar zu mir gesagt hat. Wenn du nicht aufpasst, rutschst du in eine Depression.
Ja, es hat sich halt angedeutet, sag ich mal. Ich bin natürlich jetzt auch kein Psychologe, Psychiater.
Ja, aber ich habe das ja selber gespürt.
Genau, sonst wärst du ja gar nicht zu mir gekommen, weil die
Genau.
Tanja kann unglaublich viel selber regeln. Na, also das ist, du hast einfach Kompetenzen, Probleme, Herausforderungen zu lösen. Aber da war es dann so, dass du zu mir gesagt hast, ich glaube, ich muss zu dir. Und ich war schon so, okay, wenn du das schon selber sagst, dann ist irgendwas ganz im Argen.
Jetzt war
Ja.
das aber ja eine andere Situation als bei Ayame. Also klar, ich meine, das mit Ayame, das habe ich dir auch gesagt, war noch gar nicht wirklich vom Tisch, auch noch gar
Nee,
nicht wirklich
nicht.
aufgearbeitet.
Ja.
Und da kam dann on top noch was obendrauf, ja.
Ja, nicht nur eins, ne? Da waren mehrere Sachen, würde ich
Genau,
jetzt
und
aus der
dann.
ja.
Ja, und dann war es halt wirklich so, auch da haben die Hunde wieder krass reagiert und dieses Mal hat Yumi ganz krass reagiert. Ich habe ja dann auch noch mal so doll abgenommen, weil es mir einfach so scheiße ging, dass ich nichts mehr zu essen runtergekriegt habe oder nur ganz schwierig, ja. Und immer wenn ich nichts essen konnte oder mich an dem Tag extrem schwer getan habe, hat Yumi sich übergeben und zwar die ganze Zeit. Und es ist mir, am Anfang dachte ich noch, naja, die hat sich den Magen verdorben. Und es, irgendwann habe ich gesagt, nee, das hat immer was mit mir zu tun. Es ist immer ganz krass an den Tagen, wo es mir richtig schlecht geht, ja, wo ich so morgens aufdenke und denke, oh, ich kann nichts essen, mir steht wortwörtlich die Kotze im Hals, ja. Das waren die Tage, wo Yumi zwar gegessen hat, ja, aber sie hat immer, immer nach dem Mittagsspaziergang wieder ausgekotzt. Und es ging wirklich über mehrere Wochen so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ich muss das ändern, weil wenn ich das nicht ändere, ändert sich bei Yumi nichts, ja. Da kann ich noch 10-mal zum Tier. Also es hat was mit meiner Psyche und mit Yumis Psyche gemacht, ja.
Ja,
Und
also man
da
muss
dran
ja auch
sieht
sagen,
man auch einfach, wie dicht das zusammenhängt, ja.
zusammenhängen kann. Na?
Kann,
Ich
ja,
meine,
natürlich.
Hunde haben halt einfach auch Spiegelneuronen. Man muss ja sagen, Hunde passen sich uns perfekt an. Ja? Die gehen ja spazieren, wann wir mit denen gehen und so. Also die passen sich sehr, sehr gut an. Und natürlich haben die Sozialverhalten. Ja? Und natürlich. Ich würde fast sagen, sie hat mitgelitten mit dir.
Ja, vollkommen.
Hat sie aber noch so dieses Ding, ah ja, ich muss ja fressen, weil überleben. Und dann kommt aber das mit dazu, dass sie sieht, dass es dir nicht gut geht. Und das ist übrigens wie beim Menschen auch, ne? Also manche Menschen können sehr gut damit umgehen, wenn sie jemandem begegnen, der zum Beispiel trauert. Und können da einfach nur den Raum halten und unterstützen. Und andere sind dann so empathisch, dass sie das selber mit wegschwemmt. Und exakt so gibt es halt beim Hund auch unterschiedliche Persönlichkeiten, die das eben dann unterschiedlich stark zeigen, je
Und das war
nachdem,
bei der auch
ne?
so. Die lief auch wirklich den ganzen Tag mit so einer Trauermine rum wie ich. Das war ganz schlimm. Die lief immer, Ohren waren hinten geklappt, die Rute war immer eingeklemmt, es hat immer so einen runden Rücken gemacht. Das war wirklich, das hat. Ich konnte es kaum aushalten, die anzugucken. Weißt du, ich konnte in den Spiegel gucken und habe gesehen, du siehst scheiße aus, du fühlst dich scheiße, du bist traurig. Alles gut, aber ich konnte das kaum aushalten, den Hund so zu sehen.
Ja, jetzt kann man sagen, Glück im Unglück,
Ja.
weil du dann entschieden hast, okay,
Das geht nicht.
jetzt geht's nicht und jetzt mache ich was. Und da hast du dich auf eine neue Reise gemacht, auf der ich dich begleiten durfte. Und heute kannst du ja sagen, also wie fühlst du dich heute? Sagen wir es mal ganz klar.
Ja, wieder ganz normal, sage ich jetzt mal. Mit einem anderen Learning. Also da, ich habe ja da auch einiges mitgenommen aus der ganzen Geschichte, ja, keine Frage. Also das, ich habe mich, glaube ich, insgesamt ziemlich verändert. Aber ich fühle mich wieder gut, ja. Und
Sehr
es war
gut.
ja auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich kann kein Instagram machen, wenn ich, also ich habe kein Problem damit zu zeigen, wenn es mir nicht gut geht, ja. Aber ich kann das nicht über Wochen zeigen.
Ja, und das ist ja auch so, du hast ja sehr, sehr viel mit dir selber zu tun gehabt.
Genau.
Du hast eigene Prozesse gestartet
Da hatte
in
ich kein,
dir.
keine, auch keine Energie übrig
Genau.
für irgendwas anderes, genau.
Da hat man einfach keine Kapazität. Ich meine, es ging mir damals nicht anders, als ich meine Traumata integriert habe. Da hatte ich einfach keine Kapazität mehr, Instagram zu machen. Hab mich zurückgezogen, hab mit dir gesprochen, hab gesagt, hey, wir können einen Podcast machen, aber je nachdem, wie ich mich gerade fühle, wie es mir geht. Und wir haben das halt dann einfach zusammen, auch da, ja, zusammen sind wir den Weg gegangen. Und es gibt halt einfach Kapazitätsgrenzen und wenn es zu viel ist, ist es zu viel. Du hältst sowieso sehr, sehr viel aus. Liegt vielleicht am Wetter, weil ich halt auch viel aus. Aber irgendwann muss man einfach sagen, Moment, jetzt stopp. Und dann sich
Aber
um die
das muss man
Dinge
ja auch
kümmern.
lernen, auch wenn, als du mir
Total.
jetzt am Dienstag gesagt hast, du, ganz ehrlich, kann da gerade überhaupt nicht mich nicht mit befassen, ja.
Ja.
Das ist ja auch, das muss man ja auch erstmal hinkriegen, ja, irgendwann die Grenze zu ziehen und zu sagen, es geht heute nicht. Und es muss ja auch nicht gehen. Und wenn es morgen
Genau,
nicht geht, geht es
ja.
morgen auch nicht, dann geht es vielleicht nächste Woche, ja.
Ja, wir sind da ja sowieso miteinander sehr, sehr entspannt, weil wir sehr offen miteinander kommunizieren und wir uns natürlich auch privat unterhalten und schon wissen, wo der andere gerade so rumdümpelt, sag ich mal.
Ja, aber
Ja.
ich habe das auch lernen müssen, dann mal zu sagen, nö, mache ich nicht. Also,
Ja.
ich habe das ja auch zu all meinen Kooperationspartnern gesagt. Ich habe gesagt, Leute, mir geht's nicht gut. Im Moment wird von mir nichts kommen. Ja, ich sage euch das, entweder ihr lebt damit oder ihr lebt nicht damit. Und wer nicht damit lebt, soll sich jemand anders suchen. Bin ich auch total fein mit, bin ich ja überhaupt nicht böse, ja. Aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Punkt.
Ja, und dieses Punkt ist eine klare Grenze.
Ja.
Und manchmal braucht es die und die muss ich nicht irgendwie hart durchsetzen mit Ellenbogen, sondern es ist einfach, Nein ist ein ganzer Satz. Heißt es immer so schön. Und ja, also für meine Person kann ich nur sagen, ich habe dieses offen aussprechen, wie es mir geht und einfach eine Grenze setzen und sagen, du, jetzt gerade geht's nicht bei mir, aber ich habe morgen. Habe ich einen Kopf für und habe Zeit für und kümmere mich. Das war auch tatsächlich ein Learning bei mir, weil ich ja tatsächlich auch immer gedacht habe, na, ich muss, na, man muss Dinge und man muss immer verfügbar sein. Und es ist mit Verlaub gesagt einfach Bullshit. Man muss im Leben gar nichts, außer sterben, sagt man immer so schön. Alles andere ist meine Entscheidung, die dann natürlich auch Konsequenzen hat, ganz, ganz klar.
Natürlich.
Ja, also das ist ja bei mir nicht anders wie bei dir und wie bei jedem anderen auch. Und das Tolle am Leben ist, du kriegst so viele Möglichkeiten, Entscheidungen zu treffen, dass man echt gut üben kann, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, das Leben ist ein Übungsfeld, ja.
Aber
Aber
ich fand's halt so interessant, weil, wie gesagt, ich habe ja immer Spaß gemacht. Ich meine, das sage ich heute noch zum Teil, dass bevor es mir irgendwie an die Psyche geht, haben es alle anderen um mich rum, ja. Bin da ja schon relativ stabil, ja.
ja.
Aber es ist trotzdem krass, wenn man das mal so vor Augen gespiegelt bekommt von seinem Hund, ja. Was das im Moment mit mir, also was mein Sein im Moment mit meinem Hund macht. Und letzten Endes war das ja auch so, dass ich dann gesagt habe, okay, solange ich so weiter nicht esse, ja, wird der Jumi nicht besser gehen, ja. Und da bin ich jetzt noch mal drauf gekommen, weil ich eine Kundin habe, also ich habe schon den zweiten Kunden, ja, wo das Essverhalten vom Besitzer in meiner Welt gekoppelt ist an das Essverhalten vom Hund, ja. Und
Also kann durchaus sein, ne?
ich habe die halt angesprochen, habe gesagt, du, vielleicht liegt es an dir. Es muss nicht so sein, aber vielleicht einfach mal drüber nachdenken und mal ausprobieren. Weil ich hatte einen Kunden, da hat er immer gefressen, wenn er Stress hatte. Also man muss wirklich sagen, gefressen, ja. Das hat er auch selber gesagt, er ist ein totaler Stressesser, ja. Und der Hund hat bei Stress gar nichts mehr gegessen. Beziehungsweise hat dann ganz große Magenprobleme gekriegt. So ein bisschen wie Eiermehl das ja auch immer hatte, ja. Und er war auch Klinik und Arzt und noch ein Arzt und das probiert und das probiert und das probiert. Dann habe ich irgendwann gesagt, denk mal drüber nach, ob du das bei dir ändern musst. Vielleicht solltest du mal dein Essverhalten bei Stress überdenken.
Also da war es eben genau das Gegenteil dann, ne?
Genau,
also,
da hat der Hund genau das Gegenteil gespiegelt. Dann habe ich gesagt, vielleicht solltest du mal versuchen, bei Stress ein anderes Essverhalten dem Hund vorzuleben. Vielleicht spiegelt es auf deinen Hund, vielleicht zeigt er dir einfach nur dein Problem auf, ja. Und ich hatte es ähnlich jetzt nochmal mit einer Kundin, die ganz, ganz, ganz stark magersüchtig ist. Also die war wirklich, also ich hatte safe nicht wirklich viel über 40 Kilo, ja. Also schon sehr krass in meinen Augen, ja. Und der Hund macht genau das Gegenteil. Kam zu mir ins Training, weil der Hund alles frisst, was nicht niet- und nagelfest ist. Und wir haben dann, also ich wusste das ja nicht, dass sie selber so ein Problem hat mit Essen. Ja, das habe ich halt erst gesehen, als ich sie mal gesehen habe. Ja, das war halt ganz lang Online-Coaching und wir haben halt immer überlegt, was wir machen können, ob wir an der Fütterung was ändern müssen, ob er ihm irgendwelche Nährstoffe fehlen.
Ja,
ob
du gehst ja erst einmal logisch ran, ne? Erst
genau, alles, ob wir mit Maulkorb trainieren müssen und so. Und als ich die dann gesehen habe und wir ja mit nichts wirklich durchgekommen sind, habe ich gesagt, vielleicht solltest du mal überlegen, ob das was mit deinem Gewicht zu tun hat und mit deinem Essverhalten, ja? Ob er dir da was aufzeigt. Also, das muss ja nicht so sein, ja? Aber oft zeigen dir Hunde Sachen so, wie Yumi mir das gezeigt hat, ja? Wie Pepper mir was gezeigt hat. Und es ist halt ein Teil des Trainings, ja? Und deshalb habe ich halt, als wir dann drüber geredet haben, zu dir gesagt, manchmal wäre es schön, wenn man Leute im Coaching hat, vor allen Dingen, wenn man sie nicht sieht, ja? Oder wenn man sie nur kurz, also ist natürlich klar, wenn ich jetzt auf ein Wochenendseminar gehe und habe irgendeine psychische Krankheit, dass ich da nicht hingehe und beim Vorstellungsgespräch sage, ja, hallo, ich bin die Martina und ich habe PTBS und ich habe Depression und ich habe Gewaltprobleme erlebt und so, das ist mir schon klar, ja? Nur, wenn man halt beim 5. Trainer ist, ja? Und die 10. Methode durch hat und beim Hund nichts ankommt, wäre es halt eine Überlegung wert, ob der Hund dir was zeigt, was eigentlich was mit dir zu tun hat, ja? Also du hast es ja manchmal bei Menschen, die selber keine Grenzen setzen können, ja? Frauen, die Gewalt erlebt haben, die vielleicht vergewaltigt wurden, die andere Gewalt erlebt haben, haben oft Hunde, die genau das Gegenteil tun, ja? Die sich sowas von abgrenzen, ja, und so klare Grenzen ziehen. Und das finde ich halt im Training manchmal schwierig, wenn einem so Bausteine fehlen im Menschen, ja. Also oft kann ich den Hund ganz gut lesen, aber den Menschen nicht so richtig. Und denke immer so, naja, hättest du mir das mal vorher gesagt, hätten wir vielleicht schon früher darauf kommen können, mal in einer anderen Ecke zu suchen nach einem Problem, ja?
Ja.
Und deshalb ist es halt so eine Zwickmühle. Natürlich sind es Stigmata und natürlich möchte man da nicht sich nackig machen vor jemandem, den man vielleicht nicht gut kennt. Aber deshalb sind wir halt auf die Idee gekommen, das mal als Podcast-Reihe zu machen und haben halt den Aufruf gemacht, dass die Menschen sich melden mögen, die da Bock drauf haben, drüber zu reden. Und ich fand es total cool, dass sich sehr viele Hundetrainer gemeldet haben, die selber psychische Erkrankungen haben.
Ja.
Und wir wollen es auch von allen Seiten beleuchten. Natürlich macht es was mit den Hunden. Natürlich habe ich auch Nachrichten gekriegt von Leuten, die Hunde übernommen haben, von psychisch Kranken, die total verkorkst sind, ja? Wo die Hunde richtige Traumata haben von, also was mir gesagt wurde, ob das so ist, weiß man ja nicht, ja? Aber wo es hieß, kam von einem psychisch Kranken, der dann in die Klinik gekommen ist und so, ja? Aber ich habe halt auch ganz, ganz, ganz viele Nachrichten gekriegt, das hast du ja gesehen, ich habe dir ja jetzt alle mal durchgeschickt, wo die Leute geschrieben haben.
Sortiere und lese.
Der Hund hat mir das Leben gerettet, weil ich jetzt über den Hund eine Struktur im Leben gekriegt habe. Ich muss mit dem rausgehen, ich muss Futter kaufen. Ich muss, ich kann mich nicht ins Bett legen und einfach sagen, ich habe keinen Bock mehr, ja. Und das ist natürlich die andere Seite mit der Medaille, ja. Du hast natürlich ganz viele Hunde, die wirklich Krasses bewirkt haben bei dem Menschen, ja. Und deshalb wollte ich auch eben keine ausgebildeten Hunde. Ich wollte wirklich Leute haben, die einfach nur einen Hund haben, ja.
Ja.
Und natürlich habe ich auch, also es ist ja wirklich eine krasse Bandbreite an Leuten, die uns geschrieben haben. Und ich würde halt gerne, wenn du das auch so möchtest, mit den Leuten echt plaudern. Möchte, dass sie ihre Geschichte erzählen. Wir würden mal das ein oder andere nachfragen, ja, ob das dann alles drin bleibt. Wenn wir merken, das läuft in eine andere Richtung oder wenn Silvi sagt, du, ich glaube, wir brechen das hier ab, ja, weil du da ein besseres Gespür für hast. Oder wenn die, wir haben auch gesagt, wir veröffentlichen es erst 14 Tage später, dass wenn jemand,
dann kann man drüber nachdenken.
Genau, wenn jemand jetzt mit uns redet und wir haben den Podcast aufgenommen und die sagt nach einer Woche, du, ich habe da nochmal drüber nachgedacht, ich möchte es doch nicht veröffentlichen, dann wird es nicht veröffentlicht, ja. Also natürlich ist das ein Safe Space, natürlich soll da keiner über seine Grenzen rausgehen, ja. Wir gucken, du wirst Vorgespräche mit den Leuten führen, ja.
Genau, um das eben zu vermeiden, dass jemand, der vielleicht eben nicht so gut Grenzen setzen kann, na, den kann man ja ein bisschen unterstützen. Ich habe ja
deshalb möchte ich auch nicht so viel fragen, weißt, ich denke immer, wenn die Leute selber erzählen wollen, sollen sie erzählen. Natürlich kann man mal fragen, was hast du denn für einen Hund und wo hast du den her und was läuft denn gut, was läuft nicht, dass man halt so ein bisschen in so ein Plaudern kommt, ja. Aber wir wollen niemand therapieren, wir wollen keine Diagnosen stellen, gar nicht, ja, sondern wir wollen einfach nur mal ein bisschen einen Spot da drauf legen, weil natürlich gibt es da mega viele Vorurteile und natürlich ist es echt super spannend. Auch die sind sicherlich unterschiedliche. Das sind Leute dabei, die sagen, boah, ey, mit Hund, das war eine Katastrophe. Wir haben uns so hochgeschaukelt, ja. Es gibt, wir werden alle Seiten versuchen, mit ins Boot zu holen. Ich finde toll, dass sich auch ein paar Männer gemeldet haben, ja.
Ja, ist ganz ungewöhnlich bei uns im Podcast.
Ja, genau. Also ich möchte, dass wir so 5-6 Folgen machen, dass wir zusammen auswählen, wen wir interessant finden, wo wir Bock drauf haben.
Ja.
Wir wollen gucken, dass wir nicht nur ADHSler haben oder nicht nur PTBS-Leute und nicht nur Depressive, sondern dass wir so ein bisschen ein Spektrum kriegen von,
ne?
Genau, ein Querschnitt.
Voll, ja.
Genau, und
Wie groß das Thema ist, ich kann ja auch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe eine Kundin, die Psychologin ist, die auch den Beruf noch Vollzeit ausführt, die bei mir im Training ist. Und ich möchte gar nicht so viel auf den Hund eingehen. Aber ich war mit ihr im Hundetraining und dann sagt sie, ach, ich habe eine Frage, sage ich, ja, was denn? Ja, ich habe da einen Patienten, den ich gerade betreue. Diagnose kann ich nicht sagen, aber hat sehr viel mit Aktivität zu tun. Und ich so, okay. Ja, und ich habe jetzt eine Studie gelesen, dass Katzen die Ruhe da fördern. Dann sage ich, oh, cool, okay. Ja, wie ich das beim Hund sehe, dann sage ich, kommt auf den Hund an. Ne? Wenn ich jetzt da auch so ein Flummi-Flummi habe, dann wird es das wahrscheinlich eher noch steigern, wenn ich natürlich da jetzt was total Ruhiges habe. Was nicht unbedingt introvertiert sein muss, ja, sondern einfach was so ein Standing hat, was Ruhe hat, kann das natürlich zu einer Verbesserung führen. Und ich tausche mich mit der ja regelmäßig aus. Das ist so ein bisschen Supervision, was ich mit ihr mache. Und das habe ich dir damals auch erzählt, dass die mich sowas gefragt hat. Und da dachte ich mir dann, ach guck mal, das ist eine Psychologin, die jetzt eine Frage dazu hat. Hast du da Studien gelesen? Hast du da Erfahrungen mit? Also auch in der Ecke war das bei mir fragentechnisch tatsächlich schon ein Thema. Was mich überrascht hat. Aber gut, es liegt vielleicht daran, dass sie aktuell bei meinen Kunden die einzige aktive Psychologin ist, ja, dass sie mir halt dann solche Fragen stellt. Und wir haben sehr komplexe Diagnostiken mit dabei. Das ist ja auch immer das. Aber uns geht es ja auch nicht darum, dass wir jetzt wirklich gucken, ist es die Diagnose, sondern es geht darum, was macht es mit deinem Leben? Was hat es für einen Einfluss aufs Hundetraining? Was genau würden sich die Menschen vielleicht auch wünschen von einem Trainer? Ja, es ist ja kein Geheimnis, dass ich traumasensibel arbeite. Und in meinen Erstgesprächen frage ich immer, ob ich etwas wissen sollte, um das wir drumherum arbeiten sollten. Ich bin da total transparent und offen. Die Leute müssen es mir nicht sagen. Ich will nicht wissen, was es ist, wann das passiert ist, sondern ich möchte einfach wissen, ob da etwas ist, auf das ich besonders achten sollte. Denn auch die Kommunikation ist halt auch so ein Ding, ne? Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du, die hat wahrscheinlich eine Essstörung, dann ist es schon so eine Gratwanderung, wenn man den Kunden dann auf sowas hinweist, ne? Also das muss man schon mit viel Feingefühl machen.
Das ist ja voll meins. Feingefühl ist mein Steckenpferd.
Na, Tanja, du kannst das absolut und du bist auch auf Augenhöhe. Also da lasse ich dich jetzt aus dem Thema nicht raus, weil du bist dann nicht wie ein Bulldozer, sondern du machst dir da vorher schon drüber Gedanken, wie spreche ich das jetzt an. Ja? Ich sage immer so schön, man kann es ja manchmal allgemein aufbauen, kommt auch immer auf den Kunden an und sagen, dein Hund hat anscheinend ein Problem mit dem Fressverhalten, was könnte denn das sein, fällt dir selber was ein? Ja? Also direkt darauf ansprechen ist nicht für jeden machbar, aber ich sage auch ganz klar, derjenige, der mit diesen Fragen nicht klarkommt, wird weder zu mir kommen noch zu dir. Weil das dann schon Menschen sind, die sich so zurückgezogen haben, die kommen in so ein Training gar nicht.
Mhm.
Also das ist zumindest meine Erfahrung mit. Ja? Meine Erfahrung ist, dass mich Menschen finden, weil sie Resonanz spüren. Ich habe ja durchaus auch traumatisierte Hunde bei mir, also nicht nur den Menschen, ne, sondern den Hund. Bloß einen Hund kann ich halt nie fragen, Achtung, was hast denn du für ein Trauma gehabt? Und das ist genau der Unterschied. Beim Menschen kann ich nachfragen, nachforschen. Beim Hund entzieht sich das oft unserer Kenntnis, aber du merkst bestimmte Verhaltensweisen. Und beim Trauma ist es ja auch so, dass ich immer weggehe von dem, das ist das Ereignis, sondern es war einfach ein sehr massiver Stress, den man erlebt hat, entweder über längere Zeit und man kam nie aus diesem Stressmodus raus, ja, oder es ist eben etwas passiert, aber dann ist auch nicht das Erlebnis des Traumas, sondern das, was ich dabei fühle und das, wo ich sage, wow, da resultieren jetzt Verhaltensweisen draus, deshalb spricht man ja auch von Traumafolgestörungen, ne? Die sehr komplex sind und ich kann aus meiner eigenen Historie sagen, dass ich völlig falsch diagnostiziert worden bin, das weiß ich heute. Ne? Heute habe ich mich sehr mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt. Mir ist sehr, sehr viel aufgeleuchtet in meinem kleinen Gehirnchen, als ich Tierpsychologie studiert habe und das fußt eben auf der Menschenpsychologie. Und dann liest du dir so Diagnostiken durch und denkst dir, ja. Also da hatte ich dann schon so, also das habe ich nicht, okay. Das ist fast wie Google. Also für mich ist der ICD fast wie Google. Ich guck mal, was ich habe. Aber es ist einfach auch so komplex. Ja? Mhm. Und du hast ja auch nie ein Geheimnis draus gemacht, dass du glaubst, dass du ADHS hast. Ja,
ja, es ist halt nie diagnostiziert worden, aber ich denke schon. Also letzten Endes hilft es mir nicht, ja.
Ja.
Ob ich es jetzt weiß oder nicht weiß, aber es ist schon sehr, sehr lustig gewesen. Vor allen Dingen, als ich mit Mitra in Schweden war, weil die ist ja definitiv ADHSlerin. Und wir uns immer wechselseitig irgendwas gesucht haben. Ja, das resoniert. Sie hat gesucht, ich habe gesucht. Sie hat mich gefragt, hast du das gesehen? Ich suche das. Es gab eigentlich kaum einen halben Tag, wo nicht irgendeiner von uns irgendwas gesucht hat.
Da könnte man jetzt auch von Vergesslichkeit sprechen.
Ja, Tanja. Aber es ist schon, also wirklich, also heute habe ich meinen Hund gesucht. Das war schon echt. Psst,
das wolltest du heute gar nicht erzählen.
Oh, das war so peinlich, ehrlich, ey.
Aber das ist, das
hat ich habe auch schon mein Handy Fokus, gesucht, ne? Während ich heute damit telefoniert habe. Also ich habe es mir ins Ohr gehalten und habe gedacht, wo ist eigentlich Handy.
Ja gut, aber das hatte ich jetzt mit meiner Brille auch schon. Oh, wo ist meine Brille? Gott,
sie ist auf meinem Kopf. Sie okay. Auf. Ja, genau.
Also es muss ja, und vor allen Dingen möchte ich hier nochmal ganz, ganz herzlich sagen, alle, die sich angesprochen fühlen, man ist ja nie nur seine Diagnose. Ja? Also man ist ja auch noch Mensch, man hat eine Persönlichkeit, man hat eine Wertestruktur und man ist nie nur eine Diagnose.
Ja, aber wenn ich merke, dass ich unkonzentriert werde, mhm, ja, dann passiert es. Mhm. Und dann, ich hab mein Handy schon zweimal im Kühlschrank gefunden. Und okay, seitdem immer, doch immer, wenn ich irgendwas suche, sagt mein Mann aus Running Gag, guck mal im Kühlschrank. Das war auch das Erste, was er heute gesagt hat, als ich gesagt habe, ich finde die Yumi nicht mehr und habe dann selber schon gesagt, sie ist nicht im Kühlschrank. Ich weiß es, ja. Aber das ist dann so, dann habe ich das Handy in der Hand. Ich habe das Handy ja eigentlich immer in der Hand, ja. Habe das Handy in der Hand, weil ich, weiß ich nicht, ein Hörbuch höre oder weil ich einen Podcast höre oder weil ich gerade einen Film oder ein Video gemacht habe oder ein Video machen will, ja.
Ja.
Und dann gehe ich in den Kühlschrank und denke so, oh, jetzt nimmst du dir ein Stück Käse raus. Jetzt musst du den Käse aber schneiden und du musst ihn in die Hand nehmen. Und wenn ich dann keine Hand frei habe, dann lege ich das Handy, was ich in der Hand habe, halt hin. Und wenn der Kühlschrank gerade offen ist. Ich schneide es mit dem
Handy.
Oh das Gott, und das war wirklich, das ist so, das ist mir schon bei Freunden passiert, dass ich wie verrückt dieses Handy gesucht habe. Und dann sage ich noch aus Spaß, letztes Mal war es im Kühlschrank und mache bei denen den Kühlschrank auf und dann liegt mein Handy drin. Oh Gott, das ist so ähnlich, ehrlich, das ist so. Ich habe auch schon Sachen in den Mülleimer geschmissen. Wir haben wie verrückt, wirklich wie verrückt, unsere Fernbedienung vom Fernseher gesucht.
Ja.
Wir haben das ganze Sofa vorgezogen, wir haben die Ritzen durchgeguckt, und dann sagt Norbert, ich weiß, dass du letzte Woche mit der Fernbedienung in der Hand in die Küche gegangen bist und hast was in den gelben Sack geschmissen. Und ich bin überzeugt davon, dass du die Fernbedienung da auch reingeschmissen hast. Und die ist nach 10 Jahren immer noch nicht aufgetaucht. Ich habe die Befürchtung, er hat recht. Ja, ich habe die safe.
Die ist schon verbrannt oder so oder absortiert.
Ja, aber weißt du, das ganz ehrlich, das musst du dir mal reinziehen, ja.
Naja, ich kann ja aus dem Coaching mal kurz sagen, ich musste bei dir auch anders vorgehen, weil du deinen Fokus nicht so gut halten kannst wie vielleicht jetzt ein anderer Mensch. Deshalb habe ich immer versucht, dir kurze, intensive Sequenzen zu geben, die du gut schaffen kannst.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ja, doch. Ich glaube, du weißt, was ich meine.
Du sprichst also nicht über mich.
Ich habe jetzt mit dir keine 3 Stunden Intervention gemacht.
Nicht drüber,
weil da wäre, genau, da wäre Tanja entweder hüpfend irgendwo, nein, Silvi, und ich muss die Hunde und ich muss im Kühlschrank schauen, ob ich das Handy drin. Also, genau. Also es wäre einfach für dich ein unerträglicher Zustand gewesen, dich 3 Stunden zu fokussieren und das einfach dann quasi abzuarbeiten. Deshalb gab es immer kleine Häppchen und eben auch Häppchen, die du selber arbeiten kannst, wenn es eben für dich passt. Wenn du sagst, heute ist so ein Tag, dann mache ich gerne eine Übung, ja, und dann nehme ich mir die Zeit, aber halt immer so Kleinigkeiten, ne? Und ich passe Dinge halt immer an, weil jeder Mensch lernt ja auch anders, ja, und ich sehe das halt immer total individuell. Deshalb, ich versuche mich da schon ein bisschen einzugrooven, mit den Leuten oder auch mit den Hunden, die bei mir sind. Ne? Wenn ich weiß, die Aufmerksamkeit von dem Border Collie ist 1 Sekunde, ja, dann muss man was einfallen lassen, wie ich das vielleicht auf 2 oder 3 kriege, um überhaupt arbeiten zu können. Und ich finde es wichtig, dass man da so explizit drauf eingeht und eben nicht Schema F fährt. Da bin ja ich total allergisch gegen, weißt du ja. Ich mag das nicht, wenn man dann sagt, ja, ich habe aber jetzt die Übungsanleitung, das muss so und so sein. Ich unterhalte mich gerne, ich gucke gerne, wie jemand lernt und wie ich jemanden da abholen kann, wo er eben steht, auch emotional, ne, weil das macht ja was mit uns. Ne, die Leute kommen ja nicht zu uns, weil sie sagen, mei, also Tanja, heute war mein Border Collie wieder, das ist so toll gelaufen. Diese Kunden haben wir ja ehrlich gesagt nicht. Ja? Und deshalb mache ich das persönlich sehr, sehr gerne so. Natürlich in dem Rahmen, wie ich es leisten kann, weil Coaching ist natürlich selbstverständlich auch keine Therapie. Na, und das muss man ganz klar abgrenzen. Therapie ist was ganz anderes. Coaching geht immer davon aus, dass die Lösung schon da ist, im Menschen selber, und dass man ein bisschen Staub wischt und Dinge einfach reaktiviert und Dinge einfach freilegt. Na, das hat mit Therapie jetzt sehr wenig zu tun. Ich kann an der Stelle auch gerne sagen, ich war auch in therapeutischer Behandlung, einfach aufgrund dessen, dass auch ich einmal eine schlechte Nachricht bekommen habe, nämlich, dass mein Papa sterben wird. Das war eine sehr heftig harte Zeit für mich. Und da habe ich mir einfach Unterstützung geholt. Das war in dem Fall Gesprächstherapie. Wir haben aber eben auch kognitiv Dinge gemacht, weil ich ja jemand bin. Also Reden allein ist für mich persönlich zu wenig. Ich brauche die Bewegung, die Atmung, das Kognitive, das Aufschreiben für mich persönlich, um Dinge gut bewältigen zu können. Da bin ich einfach so aufgestellt. Auch das durfte ich lernen. Ja, wie man durch solche Zeiten durchgeht. Und auch ich habe natürlich da Dinge mitgenommen aus dieser Zeit. Und bei mir ist es halt leider so, dass der Stresszustand zu einer Traumafolgestörung geführt hat, die dann halt einfach Dinge ausgelöst hat, wie zum Beispiel Panikattacken. Aber auch von dir weiß ich, auch aus dem Podcast, dass du durchaus auch schon eine Panikattacke hattest. Und das ist eigentlich eine Schutzreaktion vom Nervensystem, das dir ganz klar sagt, bis hierhin und nicht weiter. Das Nervensystem setzt dann in dem Moment die Grenze, zieht einen Stecker und sagt so, einmal auf Reset und dann können wir wieder von vorne anfangen.
Genau.
Genau, und das sind halt Dinge, über die sehr wenige offen sprechen, und deshalb haben wir jetzt mal angefangen, ne?
Ja.
Dass wir einfach solche Dinge selber auch schon erlebt haben. Natürlich jetzt nicht exakt das, was zum Beispiel auch die erlebt haben, die uns geschrieben haben, aber wir wollten die Tür ein bisschen öffnen für dieses Thema und eben dieses Stigmata, das oft damit einhergeht, ein bisschen aufweichen, denn es gibt halt einfach Situationen im Leben, die einen überwältigen.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, ich bin ja jetzt auch schon ein bisschen was älter, ja.
Ach komm.
Ich glaube kaum, dass es irgendwo Mitte 50-Jährige gibt, die so gerade durchs Leben gekommen sind. Das, den einen oder anderen hüllt's, also irgendwann sterben die Eltern. Mhm. Wenn es ganz schlimm läuft, stirbt mal ein Kind.
Ja.
Oder es passieren andere Schlimme, man erlebt, hatten wir jetzt auch in den ganzen Nachrichten, einen Überfall auf Arbeit, der zu einer PTBS geführt hat. Also
absolut.
Da werden die krassesten Geschichten kommen, ja. Und ob die Leute jetzt erzählen wollen, wie es dazu zustande gekommen ist oder nicht, das ist irrelevant. Das wird sich zeigen, ja. Wer es erzählen will, erzählt es. Und wer es nicht erzählen will, erzählt es nicht. Es ist einfach, ich bin wirklich gespannt, weil es ist, also man hat an den Resonanzen gemerkt, einfach wie groß das Thema ist und wie wenig darüber geredet wird, ja.
Eben weil
und deshalb freue ich mich da wirklich drauf, genau.
Ja. Ich möchte mit dem Stigma abschließen. Ich habe 20 Jahre lang gedacht, ich bin kaputt. Aus dem Trauma heraus. Das ist ein Stigma, das von außen kam, dass ich mir irgendwann selber, du ziehst dir immer den Schuh an, den sie dir hinstellen. Und heute ziehe ich mir diesen Schuh nicht mehr an. Ja, ich bin heute ganz. Und mein Trauma ist Teil, oder die Traumata sind Teil meines Weges und Teil meiner selbst. Und das ist völlig okay. Und die dürfen auch ab und zu mal aufploppen. in irgendeiner Art und Weise. Das macht mich aus. Und wenn man Wunden zeigt, macht einen das immer verletzbar. Deshalb habe auch ich überlegt, ob ich mit dir diese Folge aufnehme. Aber ich glaube, es ist an der Zeit für die Menschen, die sich jetzt exakt bei uns jetzt hier abgeholt fühlen, genau diese Lobby aufzumachen. Und da geht es dann nicht um mich, da geht es dann nicht um dich, sondern da geht es um das Thema, was wir aus dieser Schattenecke sehr gerne rausholen möchten. Und Mai, dann sind wir halt die Pioniere, ne? Wir werden sehen. Ich freue mich da auf jeden Fall schon mega drauf. Und man muss natürlich auch sagen, also das bedarf jetzt etwas Vorarbeit, weil wir das, wenn dann, richtig gut machen wollen, nämlich auch einen schönen Rahmen schaffen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Und es bedarf jetzt ein bisschen Zeit. Wir sind da dran.
Ja, also ich denke, es werden noch ein, zwei andere Folgen kommen.
Genau.
Weil wir ja gesagt haben, wir werden es auch nicht gleich veröffentlichen, dass die Leute noch die Möglichkeit haben, das zu abzubrechen oder nicht zu veröffentlichen. Das heißt, wir werden noch zwei, drei andere Folgen zwischen reinschieben und dann wird es aber losgehen mit den Folgen über die psychischen Erkrankungen.
Genau, und das Technische darf man auch nicht vergessen. Ja, wir wollen es natürlich auch
ein bisschen was,
in einer Qualität natürlich liefern. Verzeiht uns, wenn das dann vielleicht in der Qualität zum Hören ein bisschen schlechter ist. Nicht jeder hat jetzt die Möglichkeit, mit uns so aufzunehmen, wie wir zwei das gewohnt sind. Aber wir bemühen uns natürlich sehr, da auch die Qualität zu halten. Aber ich denke, bei uns beiden ist es eher so, dass das Herz da schlägt für das Thema einfach.
Ja.
Sehr cool.
Alles klar, Silvia. Ja, Tanja. Dann würde ich sagen, wir schauen mal, was das bringt.
Genau.
Was das für eine Geschichte mit sich bringt.
Absolut. Ich bin da echt neugierig drauf und ich freue mich auch ein bisschen, dass wir eben da, ich finde, eine gute Sache angestoßen haben. Und ich finde, du hast es sehr gut ausgewählt. Wie gesagt, du hast mich auch überrascht ja, mit dem Thema. Also ich bin da ganz happy, dass du das so rausgehauen hast, einfach so. Sehr gut, dann wünschen wir den Hörerinnen und Hörern jetzt mal eine schöne Woche. Und Tanja, wir hören uns nächste Woche wieder.
Mach's gut, Silvi. Tschüss.